Letzte Woche war es endlich soweit. Der Frühling hat offiziell begonnen und prompt waren auch die ersten schönen Tage zu vermelden. Ob das allerdings der Grund war, warum die Stimmungsindikatoren zum Geschäftsklima in Deutschland gestiegen sind, darf bezweifelt werden. Diese sind in allen Bereichen nämlich überraschend stark gestiegen. Grund hierfür war wohl eher eine Zuversicht für das zweite Halbjahr 2024. Weiterhin nicht gestiegen sind jedoch die Zinsen. Die amerikanische Notenbank Fed zeigt sich hartnäckig bei möglichen Zinssteigerungen und bleibt der Hochzinspolitik treu. Die Aktienmärkte? Juckt das nicht. Und so schnellt der DAX zu neuen Allzeithochs. Woher kommt die deutsche Zuversicht? Welche Rolle spielt die Fußball-EM in Deutschland dabei? Und warum interessiert sich der Aktienmarkt eigentlich nicht für das, was bei den Zinsen passiert? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Herzlich willkommen zur 93. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 28. März 2024. Es ist übrigens Gründonnerstag und da isst man in Frankfurt, glaube ich, traditionell sogar grüne Soße. Und heute aber nicht in grün, sondern klassisch in dunkelblau und weiß sitzt bei mir heute der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo und guten Morgen, Herr Kater.
Hallo, für grüne Soße ist noch ein bisschen früh heute am Tag.
Ja, 2-3 Stunden, dann können wir auch grüne Soße schon essen, glaube ich. Bin mal gespannt, ob ich da heute in den Genuss komme. Ja, fangen wir doch mal mit positiven Nachrichten an. Die habe ich immer ganz gerne. Es geht nämlich aufwärts und zwar nicht nur einfach, sondern mehrfach aufwärts. Der DAX ist überhaupt nicht zu stoppen. Es gibt ein Allzeithoch nach dem anderen. Gestern haben wir sogar 18.500 Punkte geknackt. Eine Marke, die ich mir vor 2-3 Monaten noch nicht mal hätte erträumen lassen. Und dabei kommt aus der Wirtschaft gar nicht so viel Neues. Hängt der DAX dann vielleicht doch an der auch sehr positiven Stimmung, die die deutsche Nationalmannschaft dieser Tage ausstrahlt?
Tja, wenn es danach geht, dann sind wir ja schon wieder Exportweltmeister, ja schon wieder als Favorit gehandelt. Wir haben das mal versucht, die DAX-Entwicklung durch die Performance der Nationalmannschaft zu erklären. Aber wir sind zum Ergebnis gekommen, man muss die Daten also schon sehr foltern, damit sie da eine Beziehung zu den Fußballländerspielen gestehen. So einfach ist es nicht. Aber wenn man eine Beziehung herstellen will, dann würde man sagen, die Überraschung ist ja auch an der Börse da. Die Märkte zeigen ja eine Stärke, die wir jetzt so offensichtlich in der Wirtschaft nicht finden. Wir haben gestern auch wieder die Diskussion gehabt, weil die Institute die Wirtschaftsprognose für Deutschland vorgestellt haben. Es ging wieder nach unten, wobei man hier auch sagen muss, die Institute melden sich zweimal im Jahr mit ihren Prognosen. Das ist halt deren Veröffentlichungsturnus. Die Märkte gucken ja jeden Tag drauf. Also dass Deutschland in diesem Jahr nicht wächst, das war an den Märkten schon ganz lange klar. Und jetzt haben die Institute natürlich nochmal mit einer Pressekonferenz nachgelegt.
Ja, ob es jetzt, 0,2 oder 0,1 sind, ist jetzt nun auch egal am Ende, oder? Für die Börse.
Vollkommen egal. Bei den Ergebnissen der Institute liegt es eher daran, oder beziehungsweise ist eher die Funktion, dass sie die öffentliche Debatte über Standort Deutschland wieder in Gang bringen oder weiter in Gang halten. Das ist nämlich ganz wichtig. Wir an den Märkten kümmern uns natürlich eher in der Dimension darum, wie geht's der Wirtschaft, wann geht's nach oben. Wir haben beispielsweise eben im Gegensatz zu dem, was die Institute jetzt in den Vordergrund gestellt haben, wir haben die ersten Anzeichen, dass wir tatsächlich langsam ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen. Aber an der Stelle ist ja vielleicht wirklich mal ganz interessant, mal so die letzten Monate Revue passieren zu lassen, was so alles passiert ist. Im Herbst letzten Jahres stiegen die Kurse an den Anleihemärkten und auch an den Aktienmärkten an. Da hat man Zinssenkungen erwartet. Dann hat sich so Ende des Jahres gezeigt, dass diese Zinssenkungen gar nicht kommen. Und teilweise ist sie ja schon für den Januar erwartet worden, aber es kam ja nichts, weil die Inflation noch nicht so weit war. Aber diese Verschiebung der Zinssenkungen in den Erwartungen, also auf jetzt zweite Jahreshälfte, hat dazu geführt, dass der Anleihemarkt korrigiert hat. Die Kurse sind da wieder runtergekommen, die Zinsen sind gestiegen. Aber am Aktienmarkt hat man sich davon nicht stören lassen. Man hat also gesagt, die Zinsen sind gar nicht so wichtig. Jetzt ist eigentlich eher die Konjunktur das Interessante. Die Konjunktur läuft ja gut, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Die US-Wirtschaft läuft viel besser als erwartet. Der Arbeitsmarkt ist gesund. mit KI haben wir eine neue Basistechnologie erfunden. Das wird die Geschäftsmodelle grundlegend ändern. Und das mit der Konjunktur ist die Erklärung, die heute immer noch zieht. Also das steckt tatsächlich hinter den steigenden Aktienkursen. Da geht es weniger um Deutschland, sondern um die größte Volkswirtschaft der Welt, Amerika, die auch den größten Kapitalmarkt hat, die eben ausstrahlt, auch auf den Rest der Welt. Und auch in anderen Bereichen der Weltwirtschaft läuft's ja auch gut. Wenn sich jetzt im Laufe des Jahres rausstellen sollte, dass das mit dem Wachstum in Amerika oder auch in der Welt jetzt doch nicht so toll ist, wenn also auch diese Geschichte enttäuschen sollte oder sogar es nach unten geht, dann haben wir ein Problem. Dann hätten wir eine starke Reaktion, eine starke Korrektur an den Aktienmärkten. Aber Frage ist, wie plausibel ist das? Ja, die einen sagen, die Wirtschaft in den USA verlangsamt sich, weil die Corona-Gelder den Leuten langsam ausgehen. Das stimmt auch. Die unteren Einkommensschichten in den USA, da wird's eng. Aber wir glauben das nicht. Wir glauben nicht, dass die Wirtschaft in Amerika sich verlangsamt. Die Einkommen steigen in der Breite an. Vor allen Dingen, was ganz, ganz erstaunlich ist, die Produktivität in Amerika steigt deutlich an. Genau das, was hier eben fehlt. Amerika wendet neue Technologien an. Die Leute sind alle in den letzten Jahren gewechselt am Arbeitsmarkt von Jobs, die weniger bezahlt waren und nicht so produktiv waren, in höher bezahlte und höher produktive Jobs. Und jetzt zum Schluss haben sie auch die monetären Konditionen verbessert. Zwar haben die Notenbanken nicht gesenkt, aber die Kapitalmarktzinsen sind nach unten gegangen. Die Aktienkurse sind nach oben gegangen. Also die Finanzierungsmöglichkeiten für die Unternehmen sind sehr gut, ohne dass die Fed was getan hat. Das ist Treibstoff genug, dass das in den USA weitergeht. Insofern, man kann es verstehen, dass an den Märkten die Aktienmärkte nach oben gehen, auch ohne Nationalmannschaft.
Trotzdem muss man sich natürlich fragen, wenn man das jetzt alles so hört, was Sie jetzt auch aufgezählt haben, was da reinspielt, was da reingepreist wird im Endeffekt, was da in den Kursen schon enthalten ist alles, ist es nicht alles ein bisschen zu viel schon Fantasie, die da vielleicht auch mit reingegangen ist oder zu viel Zuversicht, die da mit reingegangen ist, die dann auch eigentlich Gefahr läuft, dann auch wieder schnell enttäuscht zu werden und dann eben ein entsprechender Abschwung kommt.
Also klar, wir haben jetzt ein ganz starkes Momentum. Man kann sich das vorstellen wie eine Schaukel, die eben schwingt. Und die macht eben dann, wenn sie mal weit ausgeholt hat, dann macht sie eben in der Vertikalen eben nicht Halt, sondern schwingt eben dann in die andere Seite auch und dann eben auch zu weit. Also Aktienmärkte funktionieren auch eher nach dem Wellenprinzip. Dann kommt eine hohe Welle und dann geht's erstmal wieder runter und dann steigt es dann danach wieder an. Und wir haben jetzt ein Momentum, das ist einfach sehr stark. Das kann jetzt auch noch durchaus eine Weile lang weitergehen, bevor dann ganz naturgemäß die Korrektur kommt. Das ist ja auch absolut notwendig, dass es kommt. Aber die Frage läuft ja eher darauf hinaus, wie sieht's in 2 Jahren aus? Wo sind wir da? Und da können wir uns recht gut Szenarien vorstellen, wo wir auch noch über den Ständen von heute sind, deutlich über den Ständen. Sollte es ab 2025, ab kommendem Jahr, zu einem weltweiten Aufschwung kommen, also sollte das Konjunkturgeschehen sich normalisieren nach Corona, nach Energiekrise, nach Kriegen, Kriegsausbrüchen im letzten Jahr, dann geht da noch mehr an den Aktienmärkten. Und vor allen Dingen auch in der Breite, nicht nur in den Technologiefirmen, sondern dann holen all diejenigen Firmen auf, die jetzt noch so in der zweiten Reihe stehen und wo noch nicht so viel passiert ist. Und insbesondere für die US-Wirtschaft sehen wir eben gute Basis. Ich habe die Produktivitätssteigerung erwähnt. In Amerika kommt auch noch was dazu. Es gibt eine steigende Anzahl von Beschäftigten und es gibt eben eine steigende Anzahl von Leuten, die überhaupt im Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das ist ein grundlegender Unterschied zu Europa. Hier nehmen die Anzahl der Menschen ab, die arbeiten wollen und können, weil sie eben irgendwann auch zu alt sind. In Amerika, insbesondere auch durch Immigration. Deswegen ist die Frage, ob Donald Trump, wenn er es wirklich schaffen sollte, Immigration zu begrenzen, ob er damit nicht der US-Wirtschaft einen Bärendienst erweist, weil er eben diese starke Wirtschaftsentwicklung dann jetzt in den nächsten 3-4 Jahren damit dann killen würde. Aber das sind alles Dinge, die man jetzt überhaupt nicht sehen kann. Das sind eben Möglichkeiten, wie sie sich entwickeln können. Fest steht, dass der amerikanische Arbeitsmarkt jeden Monat 100.000 Arbeitsplätze dazu baut, weil eben das Erwerbspersonenpotenzial steigt. Und das sind halt grundlegende Unterschiede zu den Zuständen, wie wir sie hier in Deutschland und in Europa haben. Und das erklärt eben auch, warum die Story für die amerikanische Wirtschaft eben deutlich besser ist und eben nicht auf auf tönernen Füßen steht. Sicherlich die Tech-Unternehmen sind dann schon wieder zu hoch bewertet. Das ist immer so, wenn eine Basistechnologie kommt. Aber auch von den KI-Unternehmen bleiben halt ein paar übrig, wie das beim Internet auch war, die halt noch wesentlich höhere Kurse verdienen, als das jetzt schon der Fall ist. Klar, wenn man die Spreu dann vom Weizen getrennt hat, viele werden dann eben auch aufgeben und dann wird es da auch zu Enttäuschungen kommen. Aber die Gesamtstory sieht im Augenblick ganz gut aus.
Zumal es im Bereich KI ja auch so ist, dass es ja nicht nur die Firmen gibt, die die Infrastruktur herstellen, also wie die im Moment sehr berühmte Nvidia zum Beispiel, die ganzen Chips zuliefert, sondern es gibt ja dann in der Folge Unternehmen und dann sind wir wieder bei den Produktionssteigerungen oder Produktivitätssteigerungen, die dann davon profitieren, also die sogenannten KI-Profiteure, die dann die Technologie, die dann bereitgestellt wird, tatsächlich in der Praxis anwenden, also nicht nur an den Chips verdienen, sondern quasi an der Technologie in der Anwendung, in der Praxis dann eben profitieren, weil sie eben effizienter produzieren können, weil sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in anderen Bereichen einsetzen können, weil der Bereich, den sie vorher hatten, vielleicht jetzt durch KI ersetzt werden kann.
Das ist auch was in Europa passieren wird. In Europa seltsamerweise nur, weil man gezwungen sein wird, weil eben die Arbeitskräfte nicht zur Verfügung stehen. In den nächsten 10, 15 Jahren wird so viel an Automatisierung passieren, und zwar eben nicht in den Fabriken, sondern in den Büros, dass man es wirklich spüren wird, irgendwie nach 10 Jahren, wo eben man sagte, die Büros sind ja sowas von automatisiert worden, wie man sich das vor 10 Jahren nicht hätte vorstellen können. Das wird in Europa einfach erzwungen. Ob die Unternehmen davon auch so profitieren wie in den USA, hängt schon so von ein paar Themen ab. Also ob Europa attraktiv genug ist, dass sich eben Unternehmen hier auch ansiedeln, dass beispielsweise die Produktivitätsgewinne durch KI nicht wieder aufgewogen wird darüber, dass man die Bürokratie einfach nach oben schraubt und immer neue Regeln und Auskunftspflichten sich ausdenkt, dass die Leute, die da eingespart werden, dann gleich in den Verwaltungsabteilungen neue Aufgaben kriegen. Also das muss man sehen, aber das Potenzial ist da. Und das ist eine Entwicklung, die wird durch KI passieren. Ich glaube, das ist so eine Basisinnovation, wie eben das Internet auch.
Ja, dazu werde ich auf jeden Fall nochmal ein Gespräch führen zu diesem ganzen Bereich Technologie mit Christoph Witzke, so mehr aus die Investorensicht nochmal zu sehen, weil ich glaube, das ist ein ganz spannender Bereich, da nochmal drauf zu blicken. Ganz spannend finde ich auch in dem Zusammenhang Börsenweisheiten. Ich weiß, Sie lieben Börsenweisheiten, Herr Kater. Deswegen habe ich mir gleich eine rausgesucht, die so ein bisschen dazu passt jetzt, nämlich die Hosse nährt die Hosse, oder auf Deutsch übersetzt, ich mag dieses Wort überhaupt nicht, weil ich immer Angst habe, ich spreche es eigentlich falsch aus. Deswegen sage ich lieber, der Aufschwung nährt den Aufschwung. Wie viel ist denn dran an der Weisheit oder an dem Sprichwort?
Ja, das gehört zu den Aussprüchen, die wirklich einen Kern haben. Das spielt eben darauf an, auf diese Wellenbewegung, dass eben die Aufwärtsbewegung jetzt wahrscheinlich etwas zu kräftig ist und dass sie dann wieder abgelöst wird von der Korrektur. Das war in der Vergangenheit schon häufig so. Heißt aber auch, dass man durchaus auch mit einer gewissen Zuversicht davon ausgehen kann, dass es erstmal weitergeht, weil das Momentum eben extrem stark ist, kann also noch eine Weile anhalten. Und dann darf man auch natürlich die Risiken nicht vergessen. Die Risiken, die nicht nur intern innerhalb der Mechanismen des Aktienmarkts liegen, sondern die halt eben auch von außen kommen. Also eine natürliche Korrektur aus dem Aktienmarkt, das wäre sogar gesund, aber es gibt eben auch die Risikofaktoren. Wir haben die Geopolitik nach wie vor, schwebt über uns. Wir haben das Thema Immobilienmärkte, muss auch weiterhin beobachtet werden. Wir haben durchaus auch ein Thema im US-Bankensystem. Die Regionalbank haben Herausforderungen. Es geht jetzt nicht so um die unmittelbare Pleite, aber die haben Ertragsprobleme. Wir dürfen jetzt also auch uns nicht zurücklehnen und sagen, sowas kann alles nicht mehr passieren, sondern das muss man immer auf dem Schirm haben. Konjunkturenttäuschung kann es natürlich auch geben, dass das alles eine Fehleinschätzung ist und man eben dann die Abwärtskräfte dann doch größer sind. Aber das ist der normale Zustand an den Märkten. Wir können die Zukunft nicht exakt vorhersehen, wir können Trends verlängern, wir können Trends erstmal überhaupt erkennen, die sich gerade jetzt zu dieser Sekunde abspielen. Das ist ganz wichtig. Die Daten, die wir bekommen, sind ja meistens 1, 2, 3 Monate alt. Uns interessiert aber, was passiert jetzt in dieser Sekunde und wie kann man das verlängern? Das sind die Themen, die für den Markt am wichtigsten sind, aber eine exakte Vorausberechnung ist natürlich nicht möglich.
Und dennoch sind so, ja, Umfragen und Indikatoren für Sie, gerade in der Volkswirtschaft, ja ganz, ganz wichtig. Und ein Indikator, der sich jetzt ganz überraschend verbessert hat, gerade in Deutschland ganz überraschend verbessert hat, ist das sogenannte Geschäftsklima. Das wird vom IFO-Institut erhoben. Und dieser IFO-Geschäftsklima-Index, der hat sich nicht nur ein bisschen erhöht, sondern überraschenderweise ziemlich stark. Um 2,1 Punkte ging es da hoch auf 87,8 Punkte. So, jetzt klingt das immer, finde ich, erstmal so ein bisschen, kann man überhaupt nicht so richtig einschätzen, was das eigentlich zu bedeuten hat. Aber wenn man weiß, dass 100 quasi der Normalwert ist, also wenn es 100 ist, dann ist alles so in Ordnung, man fühlt sich so einigermaßen wohl, es ist nicht übergut, aber auch nicht schlecht. Also ist alles gut, die wirtschaftliche Entwicklung läuft dann eben gut. Alles, was über 100 ist, ist dann entsprechend eine eher positive Stimmung. Alles, was da drunter ist, eine eher negative Stimmung. Und wenn man mal so zurückschaut ins Frühjahr 2020, wir erinnern uns, Corona kam auf oder war im vollen Gange, da ist dieser Wert zum Beispiel auf 70 fast runtergestürzt, kann man sagen. Danach ging es auch ziemlich schnell wieder hoch. Im Jahr 2018 lagen wir zum Beispiel leicht über der 100 mal. Ich mag mich ja täuschen, aber mir kommt so ein bisschen vor, wenn ich mir so die vergangene Entwicklung von diesem Geschäftsklima angeschaut habe. Also nach unten geht es immer ziemlich schnell, aber nach oben ist bei 105 meistens Schluss. Also darüber geht es kaum. Also man ist dann eher geneigt, nach unten mal richtig reinzuhauen, aber nach oben so richtig ins Positive raus geht das irgendwie dann doch nicht.
Naja, das ist die Beobachtung ist richtig. Das liegt aber noch einer weiteren Eigenschaft des Indikators. IFO ist auch indexiert auf dem Basisjahr. Und wenn dieses, also das bedeutet, dass der heutige Zustand dann immer im Vergleich zu diesem Basisjahr gesehen wird. Und wenn das Basisjahr, das ist jetzt 2015, wenn das Basisjahr ein gutes Konjunkturjahr war, dann geht es nach oben natürlich schwieriger, weil noch besser als schon in einem guten Basisjahr ist dann schwieriger als eben nach unten. Und dann gibt es eben diese Beobachtung. Das zeigt einfach, man sollte jetzt weniger die Werte an sich nehmen, die Niveaus, wie wir Ökonomen sagen, sondern eben die Veränderung. Wo geht's hin? Und daraus dann schauen, wie hat sich die Stimmung verändert.
Schauen wir trotzdem nochmal drauf jetzt auf den aktuellen Wert. 2,1 Punkte. Ich habe gelesen, also das ist schon ein deutlicher Anstieg, der da zu vermelden war für Deutschland. Aber der Wert an sich, 87,8 Punkte, der ist ja immer noch tendenziell eher negativ. Und dennoch ist dieser Anstieg im wahrsten Sinne des Wortes bemerkenswert. Warum ist das so?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben keine Ahnung.
Immerhin geben Sie es mal zu.
Ja, ich hatte auch kein Problem mit bei den Dingen, wo wir noch weniger sagen können, auch beispielsweise an den Märkten, das auch deutlich zu machen. Also für uns in der Diskussion auch dieser Zahl ist das Ergebnis, also ein IFO macht noch keinen Aufschwung. Ja, ein positiver, es war der zweite, aber der erste war eben homöopathisch. Es gibt die Regel, dass dreimal in der Folge ein Anstieg dann erst ernst zu nehmen ist. Das ist so die goldene IFO-Regel. Dreimal in Folge ein Anstieg kann eine Trendwende, das heißt jetzt von der Stagnationsentwicklung dann hin zum Aufschwung bedeuten. Auf der anderen Seite, wenn wir die Geschichte erzählen, dass wir glauben, dass im Herbst und im nächsten Jahr sich die Konjunktur bessert, weil der Konsum zunimmt, das sehen wir jetzt schon in den Einkommenssteigerungen, und auch die Investitionen wieder zunehmen, weil man sich eben ans Zinsniveau gewöhnt hat, dann muss auch der IFO-Geschäftsklima-Index jetzt langsam etwas anzeigen, weil er eben der Wirtschaftsentwicklung ein halbes Jahr vorausläuft. Das heißt also, es wird schon spannend, ob das weitergeht mit der Aufhellung. Wenn ich sage, wir haben keine Ahnung, dann ist es ein bisschen paradox, weil die IFO setzt sich ja aus zwei Fragen zusammen. Aus der Frage, wie geht's euch jetzt? Und aus der Frage, wie glaubt ihr, geht's euch in den nächsten 6 Monaten? Und diese Frage, wie geht's euch in den letzten 6 Monaten, die war auch in der letzten IFO-Umfrage weiterhin untertiefst. Also da hat sich nichts getan, sondern es wurde die Lagebeurteilung, die wurde nach oben genommen. Und das können wir irgendwie nicht nachvollziehen, weil die aktuellen Wirtschaftsdaten eben mau sind. Die harten Daten, die wir kriegen und auch das, was wir aus den Unternehmen hören, ist aktuell hat sich nicht viel gebessert. Also insofern wirft das Zahlenwerk von IFO das neue ein paar Fragen auf und wie so oft kann es eben nur die Zukunft zeigen. Aber Nächstes IFO wird sehr spannend, welche dieser Trends bestätigt werden. Entweder wirklich die Erwartung, dass es nach oben geht, oder die Beobachtung, dass da so ein bisschen was nicht stimmt in den ganzen Zahlen.
Ja, es ist ja auch Frühling, vielleicht hängt da ja auch die Zuversicht so ein bisschen mit drin, dass man sagt, okay, es geht jetzt bergauf, ne, die Temperaturen gehen bergauf und es steht ja noch ein Ereignis an, Herr Dr. Carter, und vielleicht hat das ja auch tatsächlich Einfluss auf die positive Stimmung in den Unternehmen, denn die Fußball-Heim-EM der Männer steht an und da habe ich mich ja auch gefragt, wie sehr spielt denn das vielleicht mit rein, vielleicht ein bisschen oder vielleicht auch gar nicht, also ich habe mir mal so überlegt, also zumindest Tourismus, Gastronomie, die müssten ja eigentlich schon profitieren und nach aller Diskussion um die Farbe des Trikots für Auswärtsspiele kann man ja auch sagen, na vielleicht profitiert da auch das ein oder andere Unternehmen von entsprechenden Artikeln, die da verkauft werden, der Handel vielleicht ein bisschen stärker, es kommen Konsumenten, die Trikots kaufen, die Fanartikel kaufen. Merkt man das überhaupt?
Ich will die Stimmung im Vorfeld nicht gleich nach unten reden, aber das ist zumindest gesamtwirtschaftlich kein Faktor. Großveranstaltungen im Sport wirken sich nicht aufs BIP aus. Also in diesem Fall hat ja noch nicht mal Adidas was davon anscheinend. Ich weiß gar nicht, kommt jetzt eigentlich der Spielball noch von Adidas oder wird er jetzt auch von Nike gestellt?
Das kann ich gar nicht genau sagen, aber der Ausrüster wechselt auf jeden Fall, ja.
Ja, aber selbst bei diesen Firmen ist ja diese Meldung des Sponsorenwechsels nicht kursentscheidend gewesen. Es gab zwar lustige Bewegungen, also Nike ist erstmal eingebrochen, aber das hat jetzt nichts mit der deutschen Meldung zu tun, sondern Nike ist ja auch ein Weltkonzern, die haben einfach Ergebnisse gemeldet, die nicht so toll war. Und bei Adidas hat's ganz kurz mal ein bisschen den Kurs bewegt, aber das war am nächsten Tag auch wieder vorbei. Also
klar, die machen selbst, natürlich viel mehr Geld mit ihren ganzen Schuhen und selbst, sonst genau, was sie verkaufen. Ne?
Für selbst diese, das ist eher symbolisch und selbst also für diese Firmen hat diese doch eigentlich ja wichtige Thematik keine so wirtschaftlichen Auswirkungen, dass der Kurs verändert wird. Und bei Volkswirtschaften ist es auch so. Also die wirtschaftlichen Effekte von WM und Olympiade, das ist ganz wird jedes Mal immer durchgekaut, wenn eine ist. Und das Ergebnis immer gleich, ist nicht messbar. Zumindest auf gesamtwirtschaftlicher Ebene. Auf regionaler Ebene ist das natürlich anders. Also wenn ein neues Stadion gebaut wird, ja, dann merkt man das in der betreffenden Stadt natürlich, klar.
Ja klar, und wenn das Spiel halt in Frankfurt stattfindet oder nicht in Frankfurt stattfindet, wird die Gastronomie und der Tourismusverband das wahrscheinlich auch bemerken.
Das sind schon, für die Region sind das schon Dinge. Wobei wir müssen sagen, wir bauen ja gar keine Stadien. Wenn jetzt jede Stadt, wo in Deutschland die Spiele sind, nochmal 40 Millionen in die Hand nehmen, um die Stadien zu renovieren, dann sind das 400 Millionen insgesamt bei 10 Spielorten. Dafür nimmt der Statistiker in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung noch nicht mal einen Bleistift in die Hand. Also das ist nicht messbar auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene. Bei Ausbau von Straßen, Infrastruktur, da heißt es jetzt hier für die EM, dass gibt's keine Extramittel. Also es wird zwar was gemacht, aber es wird alles aus dem laufenden Haus, also kein Impuls. Und insgesamt sind die Zahlen eben zu klein, um im gesamten BIP eine Rolle zu spielen. Wir haben in Deutschland ein paar hundert Städte, aber nur 10 Spielorte. Also man könnte vielleicht noch sagen, die Mannschaften und ihre Delegationen, die sind jetzt irgendwo in ganz Deutschland dann auch untergebracht, von Neuruppin bis nach Basinghausen. Aber das freut dann auch eher die jeweiligen Hotels, wo sie sind, wird das BIP in Deutschland aber auch nicht beeinflussen. Die UEFA hat, glaube ich, irgendwas von 2,5 Milliarden an Einnahmen berichtet, beziehungsweise erwartet so viel. Das wären jetzt 0,6% des deutschen BIPs. Das ist schon ein bisschen fühlbare Größenordnung, aber leider sitzt die UEFA gar nicht in Deutschland. Das ist also auch eine weltweite Veranstaltung. Insofern, wie gesagt, also die Auswirkungen sind da nicht vorhanden. Ich glaube, das ist eher ein gesellschaftliches Thema. Das kann natürlich wirklich wieder eine sehr schöne Stimmung geben, wenn die Mannschaft erfolgreich ist, gute Spiele macht, dann kann so diese Missmutigkeit, die man so ein bisschen meint zu spüren, vielleicht mal aufgeheitert werden.
Ja, ich habe ja das Gefühl, dass das schon passiert ist. Also wenn man so vor ein paar Wochen gedacht hat, so Heim-EM steht an, Fußball und so weiter, waren viele so, dass sie gesagt haben, naja, komm, interessiert mich eigentlich gar nicht so. Und jetzt waren zwei sehr positive Spiele mal, also gegen Frankreich und auch gegen die Niederlande. Und da merkt man schon, dass die Leute jetzt doch, naja, ich will nicht sagen euphorisiert sind, so weit sind wir noch nicht, aber zumindest ist so ein kleines Pflänzchen an Begeisterung da. Und ich glaube, der ein oder die andere freut sich jetzt doch drauf, dass hier in Deutschland mal wieder so eine Fußball-Großveranstaltung ist.
Ja, vielleicht kann sich die Wirtschaftspolitik ja dann eine Scheibe abschneiden. Es muss gar nicht so viel sein, um die Stimmung zu verbessern. Oft ist es eben auch wirklich Psychologie.
Genau. Schauen wir nochmal so ein bisschen auf den Euroraum, denn da gab es auch ein paar Daten, nämlich auch so ein Index wieder, so eine Befragung, den Einkaufsmanager-Index. Und da hat sich was ganz Interessantes gezeigt, was so ein bisschen untypisch ist für die letzten, ja, ich würde fast sagen, 10 Jahre oder so. Da gab es nämlich eine Spaltung im Euroraum und zwar in mehrfacher Hinsicht, nämlich einmal geografisch haben wir so ein Nord-Süd-Gefälle. Und zwar genau in die andere Richtung, wie man es eigentlich in den vergangenen Jahren gewöhnt war. Da waren immer so die Südländer Europas, die waren so die Sorgenkinder, die wirtschaftlich nicht so gut gelaufen sind. Und die größeren Volkswirtschaften des Nordens, die haben eigentlich den, sag ich mal, europäischen Laden am Laufen gehalten. So, das hat sich jetzt umgekehrt. Also jetzt sind es insbesondere die südlichen Länder, bei denen es gut läuft und Deutschland beispielsweise und auch Frankreich sind so ein bisschen die Sorgenkinder und tragen das eben nicht mehr so mit. Das heißt also, die ganzen nördlichen Länder schwächeln so ein bisschen und auch bei den Branchen gibt es so ein bisschen was an Spaltung zu beobachten. Da ist der Dienstleistungssektor sehr, sehr positiv, aber die Industriekonjunktur, der Industriesektor, der schwächelt eben ein bisschen. Welche Beobachtungen haben Sie denn dazu gemacht und vor allem, was sind denn die Schlussfolgerungen, die man daraus ziehen kann jetzt?
Also, die Unterschiede in Europa haben so zwei Ursachen. Zum einen muss man im Hinterkopf behalten, dass eine ganze Reihe von unseren europäischen Nachbarländern vom Staatshaushalt her deutlich mehr Geld ausgeben und deswegen stärkere Impulse setzen in der Wirtschaft, als wir das tun. Und das zeigt sich dann natürlich in der Verschuldung. Da laufen tatsächlich Entwicklungen in Frankreich, in Italien, in Spanien, die uns nochmal auf die Füße fallen werden, weil eben hier einfach auf Pump die Fiskalimpulse größer gehalten werden als in Deutschland. Das ist ein Punkt. Es gibt nicht die Erklärung, warum die Südländer jetzt im Wachstum vor Deutschland stehen. Es gibt mehrere davon. Das ist ein Punkt von mehreren. Ein anderer ist, dass die Länder mit geringerem Industrieanteil von der gegenwärtigen konjunkturellen Schwäche weniger betroffen sind als Deutschland mit einem riesigen Industrieanteil, weil eben die Industrieproduktion, das heißt die Produktion von Gütern zurzeit mehr getroffen ist, negativ getroffen ist als die Dienstleistungsproduktion. Es hat damit zu tun, dass der Welthandel bröckelt, ich will nicht sagen zusammenbricht, das überhaupt nicht, aber er bröckelt, er wächst nicht mehr. Und auch mit Verschiebungen in dem internationalen Wettbewerbsarchitektur. Wir haben das Thema, was viele Firmen in Deutschland auch immer mehr spüren, dass in dem Industriesektor gerade in China extreme Überkapazitäten aufgebaut worden sind. China kommt mit der Entwicklung des eigenen internen Wirtschaftsmodells nicht voran. Das heißt also, die Nachfragestärkung in China, die notwendig wäre, um die Wirtschaft weiterzuentwickeln, findet nicht statt. Man hält fest an der alten Wirtschaftsweise, dass man eben die Industrieproduktion in der Welt verkaufen will, hat auf diesem Wege riesige Fabrikkapazitäten geschaffen, die jetzt nicht ausgelastet sind, und ist dann bereit, eine Strategie zu fahren, wo man eben auch unabhängig von den Verkaufspreisen eben die Märkte erobern möchte. Und das sind alles Dinge, die den deutschen Firmen sehr zusetzen und setzt natürlich einem Land mehr zu, wo der Industrieanteil größer ist. Und der ist halt in Deutschland eben deutlich größer als in anderen europäischen Ländern. Das sind die Fragen nach den Schlussfolgerungen. Das sind Dinge, die nicht morgen vorbei sind, sondern der Industriesektor steht in Deutschland ganz stark unter Herausforderungen. Das ist einmal diese Entwicklung, dass der Welthandel eben nicht mehr so günstig ist für Deutschland, wie es in den letzten 50 Jahren der Fall gewesen ist. Und das sind auch die technologischen Veränderungen. Das heißt also, dass Dinge, die wir bisher so gemacht haben, heute anders gemacht werden. Gestern mit dem Verbrennermotor zu fahren, heute eben eine neue Technik bei der Mobilität. Und das sind dann immer so Sollbruchstellen, wo die alten Firmen nicht unbedingt nachziehen mit den neuen Firmen, die sich eben gründen bei neuen Technologien. Wir sehen das mit Tesla, wir sehen es auch in China und wir sehen eben gerade im Automobilsektor, wie schwer sich die alten Platzhirsche eben da tun. Und das ist nur ein Beispiel für Strukturwandel und neue Technologien in allen Bereichen der Wirtschaft. Und das sind die Herausforderungen für den deutschen Industriesektor. Was ist die Schlussfolgerung daraus? Es wird sich viel verändern, was produziert wird, wie produziert wird in den nächsten 10, 20 Jahren. Das ist nichts Schlimmes. Das ist eigentlich in den letzten Jahrzehnten
technologischer Fortschritt halt,
immer so gewesen. Und es ist auch nichts Schlimmes, weil die deutschen Unternehmen immer gezeigt haben, dass sie gut mitziehen können. Dass sie gute Anpassungen ihrer Geschäftsmodelle hinkriegen. Also insofern eigentlich nichts Problematisches, außer dass man bereit sein muss, diesen Wandel mitzugehen. Dass man sagen muss, okay, die Qualifikation, die aufgebaut worden ist, vielleicht bei mir oder auch bei anderen in den letzten Jahren, funktioniert nicht. Umschulen, neue Dinge lernen, Dinge anders machen als beim letzten Mal. Das ist das eine, dass wir eben, obwohl wir das ja eigentlich von unseren Psychologien gar nicht möchten, wir wollen ja tendenziell lieber dabei bleiben, was wir bisher gemacht haben, eben diesen Wandel mitgehen. Und zum Zweiten, dass er eben nicht anderweitig behindert wird. Und da hat man ja eher den Eindruck, dass gerade eben bei den vielen Regeln, die wir eingeführt haben in Deutschland, bei den Behinderungen auch durch Bürokratie eben, dass es uns schwerer fällt, heute uns zu verändern. Ich glaube, das fängt erstmal mit dem Bewusstsein an, dass wir flexibler werden müssen. Firmengründungen zum Beispiel sind da teilweise viel effektiver, als wenn eine bestehende Firma sich umstellen möchte. Das heißt also auch die Förderung von neuen Firmen, von Startups beispielsweise in so einer Phase ist ganz wichtig. Ich glaube, es hat auch wieder viel mit Psychologie zu tun und mit dem Bewusstsein, dass Dinge sich ändern, dass das nicht schlimm ist, dass es neue Chancen und Aufgaben gibt. Und dass man die Dinge auch mit Selbstvertrauen angehen kann. Aber wir sind nach zweieinhalb Jahrzehnten eigentlich, wo wir sehr erfolgreich waren in Deutschland, mit einem Modell, was einfach funktionierte, wo man auch nichts verändern musste, haben wir es vielleicht ein bisschen verlernt. Dass es auch wieder Phasen gibt, wo man trainieren muss, wo man sich anstrengen muss. Und dieser Bewusstseinsprozess, der ist, glaube ich, noch nicht so ganz vorhanden.
Machen wir nochmal einen ganz harten Schwenk jetzt in Richtung Zinsen, weil die spielen ja auch immer in alles so ein bisschen rein derzeit. Und da gab es tatsächlich jetzt ja die erste Zinssenkung. Allerdings nicht bei EZB oder Federal Reserve, sondern in der Schweiz wurden das erste Mal Zinsen gesenkt. Das wird so ein bisschen schon so als Startschuss genommen für die Zinssenkungen, die auch bei den großen Notenbanken anstehen. Da gucken jetzt natürlich alle drauf, wie geht's da weiter? Man könnte auch sagen, wer zuckt zuerst, also EZB oder FED? Wer wird denn zuerst die Zinsen senken und vor allem, wann geht's los?
Ja, die Schweiz hat angefangen als erste größere Notenbank. Es bleibt dabei, was wir auch an dieser Stelle häufig schon angesprochen haben. Die Finanzwelt und auch wir rechnen mit Juni sowohl bei der EZB als auch bei der FED. Die Leitzinsen werden nach unten gehen. Aber für uns ist auch klar, dieser geldpolitische Treibstoff für die Märkte, der fällt dünner aus, als es immer noch erwartet wird. Also wir glauben, dass die Zinsen langsamer sinken, weil es eben mit der Inflation dann doch sehr, sehr harzig ist. Es hakt und dann doch ein bisschen bei den Dienstleistungspreisen, in der Kernrate und so weiter. Und deswegen, die FED ist eher daran, die Zinsen gleich zu lassen, also gar nicht zu senken, als dass sie jetzt gleich wieder auf Null geht. Also wenn sich was von diesen Erwartungen nicht bewahrt werden soll, dann eher in die Richtung, dass das noch weniger gemacht wird. Was ein vernünftiger Kurs ist, dass man jetzt ganz vorsichtig die Zinsen senkt und guckt, was passiert. Weil das, was man als Notenbank unbedingt vermeiden soll, ist ein Zickzackkurs. Das heißt, also man senkt jetzt schön erstmal nach unten zwei, drei Schritte und stellt fest, die Inflation geht wieder nach oben und dann muss man die Zinsen wieder anheben. Das ist so viel Unruhe am Markt. Und auch ein Reputationsverlust für die Fähigkeit der Notenbanken zu beurteilen, was gerade passiert. Deswegen, das wollen die Notenbanken vermeiden und deswegen werden sie wahrscheinlich eher ein bisschen auf Vorsicht setzen.
Und bevor wir jetzt den Sack zumachen, nochmal ein ganz kurzer Exkurs nach Japan. Denn da ist was ganz Bemerkenswertes passiert. Da geht's genau andersrum eigentlich. Da gab es tatsächlich die erste Zinserhöhung. Ich glaube, seit, wenn ich es richtig gesehen habe, 17 Jahren etwa, wurden da zum ersten Mal die Zinsen erhöht. Da ist ja lange gar nichts passiert, also beziehungsweise es war seit den 1990er Jahren am Boden alles. Da hat man ja vor allem gegen die Deflation gekämpft. Das ist ja was Sie wahrscheinlich als Volkswirt noch viel schlimmer finden als Inflation.
Ja, obwohl die Bewertung dieser Phase in Japan auch noch aussteht, sind jetzt fast 30 Jahre, wo die Preise gesunken sind. Und das hat beispielsweise ja auch zur Folge, dass auch Löhne sinken. Und das,
ja, und damit auch weniger konsumiert wird. Also das ist ja auch ein Teufelskreis. Also ist ja,
man muss dann immer versuchen, das eben Preis zu bereinigen. Und selbst wenn weniger konsumiert wird, aber der Preisindex schneller sinkt, dann wird trotzdem mehr real konsumiert. Das ist eine verrückte Welt. Und weil sie so verrückt ist, ist sie den Ökonomen suspekt. Aber in der Tat, jetzt steigen Preise und auch Löhne steigen jetzt wieder in Japan. Und für den Rest der Welt und auch für die Fachleute ist es, denke ich, vor allen Dingen wichtig, rauszufinden, warum das passiert ist. Und das gab es wirklich auch noch nicht in der Finanzgeschichte, dass einem Land mit einer Papierwährung tatsächlich in eine Phase von sinkenden Preisen, sinkender Preisniveaus auf der ganzen Breite, dass ein Land da reingerutscht ist. War es ein Fehler in den 90er Jahren, da ist in Japan ein riesen Aktienmarkt und Immobilienblase geplatzt, hat die Notenbank nicht richtig reagiert? War es ihre Verantwortung, dass diese Episode passiert ist? Oder hat es strukturelle Gründe? Japan ist ja auch demografisch sehr, sehr problematisch. Das wird sich jetzt zeigen, wenn wir in den nächsten ein, zwei Jahren schauen, wie es mit der Inflation weitergeht in Japan und auch außerhalb. Und das ist für die Notenbanken dann ganz wichtig, wie es dann beim nächsten Schock, der die Wirtschaft trifft, wie man reagiert. Denn die Notenbanken haben jetzt schon bei Corona und auch bei der Finanzkrise eben anders reagiert als die japanische Notenbank. Und ja, nicht umsonst ist uns vielleicht diese Deflationsphase hier erspart geblieben. Aber das muss ich eben jetzt erst noch festigen. Deswegen ist es aus Sicht der Wirtschaftsbeobachter sehr interessant, wie es in Japan weitergeht. Gibt natürlich auch ein paar handfeste Dinge, die sich da auftun, wie das Finanzsystem steigende Zinsen oder überhaupt wieder positive Zinsen verarbeitet. Das ist ein größeres Thema.
Ist auf jeden Fall ganz spannend, dass da auf der anderen Seite der Erdkugel, kann man ja fast sagen, eben was passiert, was genau in die andere Richtung geht, als das, was wir jetzt vorhaben
hier. Wobei Japan die absolute Ausnahme ist. Der Rest der Weltwirtschaft tickt eigentlich schon ähnlich. Und da ging es eben in den letzten Jahren darum, die Inflation mit steigenden Zinsen zu bekämpfen. Ob das Schwellenländer waren, ob das die Amerikaner waren, ob das die Europäer waren. Und Japan hat sich da ausgeklinkt wegen dieser wirklich besonderen Entwicklung. Wer sich noch ausklingt aus dieser weltweiten Konjunktur und auch Zinszusammenhang, sind die Chinesen. Da liegt es aber im Gegensatz zu Japan daran, dass der chinesische Finanzmarkt mit dem Weltfinanzmarkt nur ganz lose verbunden ist. Das heißt also, die Einflüsse von außen auf China sind über den Finanzmarkt sehr, sehr gering. Und deswegen gehen da auch so die eigenen Vorgänge vor in China.
Auf jeden Fall ganz spannend, finde ich, da mal so drauf zu gucken. Irgendwie scheint ja Japan nicht nur geografisch eine Insel zu sein, sondern eben auch volkswirtschaftlich irgendwie da eine ganz besondere Rolle einzunehmen,
kommt
zumindest dazu, in den letzten Jahren.
Insellage ist auch ein Thema, weil das die Außenverflechtung auch aus geografischen Gründen etwas reduziert.
Bevor wir jetzt da auch noch hin abdriften, da pfeife ich mal ab für heute, weil wie sagt man so schön, es wird so lange gespielt, bis der Schiri abpfeift. Das bin ich in dem Fall heute mal. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören und wenn Sie auch Fragen haben rund um Wirtschaft, Börse, Börsenpsychologie oder irgendwelche Besonderheiten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@deka.de oder kommentieren Sie unter den Videos oder den Social Media Posts, dann sehen wir das auch. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen auf iTunes oder anderen Bewertungsplattformen. Lassen Sie da gerne ein paar Sterne da oder auch den ein oder anderen freundlichen Kommentar. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen an dieser Stelle ein paar frohe Ostertage, ein paar freie Tage vielleicht und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der Deka Bank. Weitere Informationen zur Deka Bank finden Sie unter www.deka.de/deka-gruppe.